Wenn ihr bitte gemeinsam mit mir die Bibel aufschlagt, zum Lukas-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Joe Louis, der einstige amerikanische Boxweltmeister, der sagt einmal: Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Und irgendwie ist da was Wahres dran, oder? Ist das nicht so? Wer will nicht in den Himmel? Jeder will in den Himmel, oder? Nur will keiner den schwierigen und herausfordernden Weg dorthin gehen. Es soll so einfach wie möglich sein. So ist es auch bei vielen Menschen, die zu Jesus kommen. Sie nehmen seine gnädige Rettung an. Sie wollen aber nicht wirklich nachfolgen. Sie wollen so leben, wie sie es wollen. Sie wollen nicht, dass Jesus der Herr über ihr Leben ist. Und sie haben sicher ihre Gründe, warum sie sich um Jesus scharen und bei Jesus sind. Meistens sind es aber selbstsüchtige Motive. Sie wollen vielleicht gesehen werden oder gelobt werden, bedient werden, was auch immer. Und mit dem christlichen Vokabular, mit den richtigen Worten, gehen sie dann fast als richtiger Nachfolger durch. Man kann immer sagen: Gott segne dich. Man kann leicht sagen: Ich bete für dich. In Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und in der heutigen Textstelle sehen wir, dass viele Menschen bei Jesus waren. Viele Menschen gingen mit ihm. Doch mit Jesus zu gehen und ihm nachzufolgen, das ist vielleicht nicht immer das Gleiche. Es bedeutet nicht immer das, was wir uns immer denken. Mit ihm gehen kann vielleicht Nachfolge bedeuten, muss aber nicht sein. Mit ihm zu gehen und ihm nachzufolgen sind zwei verschiedene Dinge. Und weil Jesus eben wusste, dass die Menschen unterschiedliche Gründe hatten, warum sie bei ihm waren. Dreht er sich zu ihnen um und sagt zu ihnen, was wirkliche Nachfolge ist. Er zählt ihnen die Bedingungen auf. Und das sagt er den Menschen damals und das sagt er uns heute. Jesus wollte nicht eine große Menschenmenge um sich haben, ja, so wie manche Follower auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook haben wollen. Je mehr, desto besser. Das wollte er nicht. Darum passt er auch seine Botschaft nicht den Vorlieben der Menschen an. Jesus sucht nicht nach oberflächlich begeisterten Menschen. Er sucht nach echten Nachfolgern. Er sucht nach Menschen, die sich ihm hingeben, die leidenschaftlich sind. Er will wahre Jünger und echte Nachfolger. Als Christen sind wir aus Gnade errettet. Doch die Gnade ist nicht billig. Wenn wir Nachfolger Jesus sind, dann können wir nicht mehr so leben, wie wir wollen. Dann können wir nicht mehr so leben, wie es uns durch den Sinn kommt. Und nicht das tun, was uns durch den Sinn kommt. Unser Glaube zeigt sich in der Art und Weise, wie wir reden, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir handeln, wie wir dienen. Viele denken, dass das Christentum vielleicht eine komfortable Religion ist, dass es so eine Art Lückenbüßer ist. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, dann ist das Christentum genau das Richtige. Also irgendwie so eine Religion für Schwächlinge, die vor der Realität flüchten wollen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Also wenn du ein leichtes, unbekümmertes und zügelloses Leben erwartest oder dir vorstellst, dann mach dir nochmal klar, was das Christentum wirklich ist und was Nachfolge wirklich bedeutet. Jesus fordert viel von seinen Nachfolgern. Er forderte den Menschen heraus damals und er fordert uns heraus heute. Wirkliche Nachfolge ist anspruchsvoll. Und in der heutigen Bibelstelle geht es genau darum. Es geht darum, wie echte Jüngerschaft aussieht, wie echte Nachfolger sind. Hier an diesem Text können wir erkennen, wie echte Nachfolger sind. Im Gegensatz zu Namenschristen. Heute geht es also um Bedingungen oder um Kennzeichen wahrer Nachfolge. Wenn jemand zu Jesus kommt, sich in seiner Nähe aufhält, dann macht Jesus ihm klar, was Nachfolge bedeutet. Er ist der Lehrer, er ist der Herr und er zeigt uns heute drei Bedingungen und drei Kennzeichen echter Nachfolge. Und wer diese Bedingungen nicht erfüllen will, der kann nicht sein Nachfolger sein. Das sagt er insgesamt dreimal in diesem Text. So wollen wir uns gemeinsam diese drei Bedingungen anschauen. Wenn es für euch herausfordernd ist, dann dürft ihr wissen, dass es nicht nur für euch herausfordernd ist, sondern für mich auch. Die erste Bedingung finden wir im Vers 26. Jesus ist wichtiger als deine Familie. Wir lesen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter, und die Frau, und die Kinder, und die Brüder, und die Schwestern, so kann er nicht mein Jünger sein. Diese Aussage ist hart und für viele schockierend. Sollen wir das buchstäblich verstehen? Sollen wir wirklich unsere Familie hassen? Ist das, was Jesus hier sagt? Immer wenn wir mit harten Aussagen in der Bibel konfrontiert sind, dann ist es wichtig, dass wir uns den Kontext der gesamten Bibel anschauen. Gott hat die Familie erfunden. Gott hat die Ehe erfunden. Wir sehen das bereits im ersten Buch Mose, was Gott Adam und Eva erschuf oder erschaffen hat. Weiter sehen wir im vierten Gebot, also 2. Mose Kapitel 20, ja, da steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das Gesetz Gottes. Wenn wir jetzt den Blick ins Neue Testament werfen, das, was Jesus lehrt, da sagt er im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 39, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und laut seiner Aussage in Matthäus 5 ist Jesus gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht, um es aufzulösen. Somit kann man ja, in der heutigen Textstelle nicht wirklich sagen, dass Jesus das wortwörtlich meint. Jesus hat oft provokant gesprochen. Er wollte damit die Wichtigkeit seiner Worte betonen. Und die Parallelstelle aus Matthäus 10, Vers 37, gibt uns Aufschluss über die Bedeutung dieser schwierigen Bibelstelle. Da steht, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also mit Hassen meint hier Jesus weniger lieben. Also er meint nicht ein bitteres Gefühl gegen die Frau, gegen die Kinder, gegen den Ehemann, gegen die Eltern. Das meint er nicht. Sondern er meint ein Zurückstellen, an zweiter Stelle setzen. Ja? Jesus erwartet eine Treue, eine Ergebenheit, eine Hingabe, eine Loyalität, die größer ist als die zur eigenen Familie. Das ist das, was Jesus hier sagt. Als echter Nachfolger Jesu können wir nicht unsere Familien mehr lieben als Jesus. Er möchte den ersten Platz einnehmen. Somit können und dürfen alle Arten von Bindungen unser Gehorsam zu Jesus nicht beeinflussen. Und oft ist es so, dass die eigene Familie einem ein schweres Leben bereitet. Das wissen sicher einige von euch, die gläubig geworden sind, wo aber die eigene Familie nicht gläubig ist. Es entstehen automatisch Konflikte wegen Jesus, wegen des Glaubens. Da wird man als Ehemann vielleicht von der Ehefrau als Spinner in der Midlife-Crisis dargestellt. Oder manche Eltern wundern sich und ärgern sich, warum ihre Kinder sich nicht so wie die Welt freuen, also so Spaß haben wollen, wie die Welt es tut. Ja, weil die Kinder eben gläubig geworden sind. Und manche Kinder spotten über ihre Eltern, weil sie gläubig geworden sind. Und wenn wir eben mit solchen, oder wenn du in so einer Familie lebst und gläubig geworden bist und mit unausweichlichen Konflikten konfrontiert bist, ja, wo es keinen anderen Ausweg gibt und du dich zwischen Jesus und deiner Familie entscheiden musst, dann solltest du Jesus wählen. Unsere Loyalität zum Herrn Jesus soll über der eigenen Familie sein. Was Jesus hier vielleicht noch meinen könnte, ist, dass das könnt ihr vielleicht auch, es gibt einfach Eltern, die ihre Kinder vergöttern. Oder Ehepartner, die ihre Ehepartner vergöttern und anbeten. Das heißt aber, dass dann Jesus nicht mehr die erste Stelle hat im eigenen Leben, sondern dass nicht mehr Jesus angebetet wird, sondern der Mensch. Und so eine Einstellung führt eben dazu, dass man die Familie mehr liebt als Jesus. Und Jesus sagt hier, nein, er ist wichtiger als jede Beziehung. Es ist Gottes Wille, dass wir unsere Familien lieben und dass wir uns umeinander sorgen. Natürlich. Und es kann eben sein, dass wir uns so sehr an eine Person klammern, ja, dass Jesus nicht mehr die wichtigste Person in unserem Leben ist. Es geht um die Einstellung, die wir innerlich haben. Also wenn es sein muss, wie entscheiden wir dann? Ist es unsere Familie oder doch Jesus? Wenn es unausweichlich ist, dann muss Jesus den ersten Platz einnehmen. Für seine Jünger ist Jesus die wichtigste Person. Die zweite Bedingung oder Kennzeichen finden wir in Vers 27. Jesus ist wichtiger als du selbst. Da steht, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Das damalige Palästina war vor den Römern belagert und wir wissen alle, dass wenn ein Krimineller von den Römern verurteilt wurde, dann musste er sein Kreuz nehmen und zum Ort der Kreuzigung tragen. Dort wurde er dann hingerichtet. Er wurde dann dort gekreuzigt. Und das Kreuz bedeutete eben Schande, bedeutete Einsamkeit, es bedeutete Leid und es bedeutete Tod. Was meint also Jesus hier, wenn er sagt, dass sein Nachfolger sein Kreuz tragen muss? Er meint sicher nicht, dass die Nachfolger das Kreuz Jesu tragen sollen, ja, sondern jeder soll als Nachfolger sein eigenes Kreuz tragen. Wir haben ja bereits erkannt, dass Jesus hier provokant spricht. Das heißt, auch hier können wir nicht seine Worte wortwörtlich nehmen, buchstäblich verstehen. Es geht nicht darum, dass wir uns als seine Nachfolger kreuzigen lassen sollen. Und das hängt auch sehr stark mit dem Vers 26 zusammen. Es ist dieser Gedanke, sein eigenes Leben zu hassen. Und das, was Jesus hier beschreibt, ist einfach die Selbstverleugnung. Statt ein Leben zu führen, das sich um uns selbst dreht, soll Jesus im Mittelpunkt stehen. Es bedeutet eben, das eigene Ego zu kreuzigen, unseren selbstsüchtigen Ehrgeiz abzugeben und uns Jesus völlig hinzugeben. Es bedeutet, für den Glauben, für Jesus, alles zu ertragen. Und wenn es notwendig ist, dass wir sterben, als Märtyrer sterben, dann sollen wir da bereit sein. Da spricht Jesus an. Manchmal muss man sich von Freunden trennen, weil man Jesus treu sein will. Manchmal wird man benachteiligt, es wird über einen gespottet, das kennt ihr sicher alle, in der Arbeit, überall, wegen des Glaubens, wegen Jesus. Und ein echter Nachfolger erlebt manchmal den gleichen satanischen Widerstand, so wie Jesus es erlebt hat. Er hat ein Leben der Demütigung gelebt. Ein Leben der Verfolgung, der Schande und der Versuchung. Das heißt, er verlangt es nicht nur von seinen Jüngern, sondern er hat es selbst vorgelebt. Ein echter Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet, sich selbst aufzugeben. Nachfolge kostet einiges. Und für die Unentschlossenen verwendet Jesus hier zwei Bilder. Er vergleicht in Vers 28 und 30 das christliche Leben mit einem Bauprojekt. Und in den Versen 31 bis 32 vergleicht er das christliche Leben mit einem Krieg. Also jemand, der einen Turm bauen will, setzt sich zunächst hin und berechnet die Kosten. Und ein König, der überlegt, sich auf einen Krieg einzulassen, setzt sich zunächst auch hin, um zu überlegen, ob er den Krieg gewinnen kann. Er denkt darüber nach. Und in beiden Bildern geht es darum, dass die Kosten bedacht werden sollen. Wir sollen die Kosten überschlagen. Jesus gibt seinen Nachfolgern hier die Gelegenheit, sich selbst zu prüfen. Wir sollen uns selbst prüfen. Er sagt uns in aller Liebe, welche Forderungen er hat, was der Nachfolge kostet, welche Bedingungen es gibt und dass wir diese bedenken sollen. So stellt sich die unausweichliche Frage, bist du und bin ich ein wahrer Nachfolger Jesu? Machen wir eine Bestandsaufnahme. Diese Frage ist nicht angenehm. Doch ich denke, wir müssen sie stellen. Es ist wichtig für unsere geistliche Gesundheit. Es kostet uns nichts, Christen zu werden. Es hat uns nichts gekostet. Es hat Jesus alles gekostet. Aber es kostet uns viel, wahre Nachfolger zu sein. Jesus möchte eine klare Entscheidung. Bist du ein halbherziger, oberflächlicher Namenschrist oder ein hundertprozentiger Nachfolger? Wofür entscheidest du dich? Jesus ist wichtiger als unsere Familien und wichtiger als wir selbst. Und weil das eben nicht ausreicht, gibt er uns im Vers 33 noch eine weitere Bedingung. Jesus ist wichtiger als dein Besitz. Da steht, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Sagt hier Jesus, dass seine Nachfolger keinen Besitz haben dürfen? Nein, das sagt er nicht. Wie bei den anderen zwei Bedingungen darf hier die Lehre Jesu, seine Worte, nicht buchstäblich verstanden werden oder dürfen sie nicht buchstäblich verstanden werden. Jesus verlangt nicht, dass wir unsere Familien hassen. Und er verlangt auch nicht, dass wir uns kreuzigen lassen sollen. Und ebenso wenig verlangt er von uns, dass wir unseren Besitz aufgeben. Nur es ist eben das Problem, dass unser Hab und Gut schnell zur Priorität werden kann in unser Leben. Und Jesus sagt, dass ein echter Nachfolger nicht vom Materialismus versklavt ist. Er spricht hier die Habgier an. Wir sollen uns davon fernhalten. Und das lehrt er an vielen Stellen. Zum Beispiel die Lukas 12 Stelle ab Vers 15. Da steht, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und dann sagt er ihnen dieses Gleichnis von dem reichen Bauern, der viel angehäuft hat, der dann Scheunen bauen will, um das alles unterzubringen und alles größer machen will, damit er seine Güter einsammeln kann. Und im Vers 20 steht dann, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wahre Nachfolger Jesu können nicht an ihrem Besitz hängen. Wenn du dich um die Zukunft sorgst, was du essen wirst, was du trinken wirst, dann liest 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Dort steht, Gott hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Als seinen Nachfolger sollen wir alle bereit sein, zu geben, wenn es notwendig ist. Besitz bietet keine Sicherheit. Was ist, wenn du morgen stirbst? Was ist mit dem ganzen Besitz? Wofür? Bringt dir das irgendetwas in der Ewigkeit? Bringt mir das irgendetwas in der Ewigkeit? Überhaupt nichts. Nachfolger Jesu sollen eher an ihrer Großzügigkeit, an ihrer Bescheidenheit und an ihrer Zufriedenheit erkannt werden. Wir sollen also das, was wir haben, unser Hab und Gut im Dienst Jesu stellen. Jesus ist wichtiger als dein Besitz. So sagt Jesus, nur wer diese Bedingungen akzeptiert, wer das auch will, nur der kann mein Nachfolger sein. Jesus ist wichtiger als deine Familie. Jesus ist wichtiger als du selbst. Jesus ist wichtiger als dein Besitz. Jesus möchte 100% von uns. Es geht ihm nicht um viele Namenschristen, sondern um einige echte Nachfolger. Ihm geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Nur dann können wir gute Diener sein zu seiner Ehre und ein Segen für andere. Darum sagt auch weiter im Vers 34, das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist. Womit soll es gewürzt werden? Gutes Salz ist wirkungsvoll. Als gute Jünger, als Nachfolger sollten wir nicht nur einen guten Start in den Glauben haben und dann fad werden, dann wirkungslos werden, sondern wir sollen weiterhin ein gutes Zeugnis für Jesus sein. Ein echter Nachfolger setzt Jesus an erster Stelle. Jesus ist die wichtigste Person. Er ist wichtiger als alles. Und wir sollen ihn mehr lieben als alles andere. Das sind die Kosten der Nachfolge. Nicht jeder will ein echter Nachfolger sein. Und das weiß Jesus auch. Darum sagt er in Vers 35, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine provokanten Worte sollen dazu dienen, jeden, der unentschlossen ist, der sich um Jesus aufhält, dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Entscheide dich endlich. Willst du ein Namenschrist sein oder ein hundertprozentiger Nachfolger? Wie wollen wir sein? Und Nachfolge bedeutet Nachahmung. Wenn wir davon reden, Jesus ähnlicher zu werden, dann versuchen wir, ihn nachzuahmen. Das ist Nachfolge. Wir lassen uns von Jesus führen und von seiner Lehre leiten. Echte Nachfolge kostet etwas. Jesus hat alles gegeben für uns. Was machen wir? Ist seine Gnade billig oder ist sie wertvoll? Und wenn wir wirklich seine Nachfolger sein wollen, dann gibt uns Gott auch die Kraft dazu. Er gibt uns täglich neue Kraft durch seinen Heiligen Geist. Auch wenn es schwierig ist, er gibt uns Kraft. Lasst uns keine Namenschristen sein, die ein Christentum leben, das nichts verlangt und nichts gibt, sondern lasst uns wahre Nachfolger sein, die im Christentum leben, das alles verlangt, aber auch alles gibt. Gott helfe uns dabei. Amen.